Herzlich willkommen zur 5. Folge des Konsumgut Ost Podcast. Wir sind Philipp Bremer und
Anke Behlert.
Und wir sprechen einmal im Monat über die sächsische Popularmusiklandschaft und fragen uns, was passiert da? Wer sind die Leute, die daran beteiligt sind? Und natürlich auch, was fehlt noch? Wir stellen euch auch wie jedes Mal spannende musikalische Veröffentlichungen aus Sachsen vor. Heute geht es um die Situation in der Live-Branche, denn wir hatten es kurz in der letzten Folge angesprochen. Viele Festivals und Veranstaltungen allgemein haben damit zu kämpfen, dass zu wenig Leute Tickets kaufen und hingehen. Ausnahmen gibt es natürlich, das wurde ja auch schon an verschiedenen Stellen thematisiert. Sogenannte Leuchtturmveranstaltungen wie große Festivals oder Konzerte von sehr bekannten Bands sind nach wie vor ausverkauft. Aber gerade viele Veranstaltungen abseits des Mainstream haben zu kämpfen. Das Leipzig Popfest war auch betroffen. Das ist ein Showcase-Festival. Einmal im Jahr spielen dort spannende Nachwuchskünstlerinnen und es gibt Talks zum Thema rund ums Musikbusiness. Anke, du hast darüber mit Thorsten Reitler gesprochen, der in der Moritz-Bastei für die Programmkoordination zuständig ist.
Genau, Thorsten Reitler organisiert auch das Leipzig Popfest mit. Das findet ja in und auf der Moritz-Bastei statt. Und in diesem Jahr konnte es eben nach 2 Corona-Jahren, also hatten sie sich das eigentlich gedacht, so richtig wieder in die Vollen gehen sozusagen und richtig stattfinden. Anfang Juli war das. Allerdings lief der Vorverkauf sehr schleppend und deswegen haben sich dann die Organisatorinnen und Organisatoren kurz vorher entschlossen, dass der Eintritt frei ist. Und ich habe Thorsten gefragt, warum sie sozusagen diese Lösung sich ausgedacht haben.
Die Entscheidung war aus der Not geboren, sag ich mal. Und wir waren uns auch nicht sicher, ob das eine kluge Entscheidung ist, aber es war eben auch die Frage, ob wir das den Beteiligten antun wollen, dann irgendwie hier vor einem kleinen Häuflein von Leuten zu spielen, was ja auch ein bisschen so, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, für ein Festival vielleicht nicht die beste Mundpropaganda gegeben hätte, wenn dann die Leute, die da gewesen wären, dann überall erzählt hätten, ja, Bands waren geil, aber es waren eben nur 3 Leute da. Und wir haben überlegt, ob wir es ganz komplett absagen oder ob wir reduzieren. Also wir haben das Line-Up, dafür haben wir uns entschieden, wir haben das Line-Up reduziert und haben gesagt, okay, wir bieten es für einen Eintrittspreis an, um wenigstens vor der Bühne dann noch Leute zu haben und für die Bands und für die Auftretenden einfach das Gefühl zu haben, es hat sich gelohnt, es war toll, es ist eine schöne Erfahrung, die sich dann noch weiterträgt. Weil für so ein junges Festival wäre es natürlich sehr schade, wenn das jetzt nach der Pandemie der Todesstoß gewesen wäre, wenn wir dann einfach mal als Publikumsresonanz hätten sagen müssen, okay, das können wir so nicht nochmal machen. Wir waren eigentlich dann am Ende überrascht tatsächlich, also wir hatten dann vor der Bühne irgendwie 650 Leute, was sehr gut ist, und im Rahmenprogramm ca. 100 Leute, die teilgenommen haben, was auch sehr gut ist. Die Erfahrungen danach haben gezeigt, dass die Menschen sich tatsächlich super, super, super kurzfristig im Moment entscheiden, ein Ticket zu kaufen.
Hier beschreibt er ein Phänomen, womit sich viele Veranstaltenden gerade konfrontiert sehen, nämlich, dass das Publikum sich sehr kurzfristig entscheidet, zu einem Konzert zu gehen.
Sagen viele schon, das ist die Return auf die Abendkasse. Das war sozusagen vorher, man hat eigentlich fast alle Tickets im Vorverkauf verkauft und an der Abendkasse kam niemand mehr. Es war ja tatsächlich so und es wird wahrscheinlich auch nächsten Winter so sein. Viele Veranstaltungen werden immer noch abgesagt werden, beziehungsweise werden die Leute selber sehen, sind sie selbst krank und dann kaufen sie das Ticket nicht 6 Wochen im Voraus, wo sie einfach nicht wissen, kann ich da überhaupt hingehen, beziehungsweise tue ich mir das dann nochmal an, 3 Jahre zu warten, bis die Veranstaltung nachgeholt wird. Und deswegen entscheiden sich die Leute, das sehen wir bei ganz, ganz vielen Konzerten, 1 Tag, 2 Tage, 3 Tage vorher machen wir 50% des Vorverkaufs im Moment.
Wie ist das bei dir, Philipp? Bist du eher Team Abendkasse oder Team Vorverkauf?
Also als Veranstalterteam Vorverkauf auf jeden Fall, weil damit kann man planen. Das ist super essentiell für uns Veranstalter. Privat muss ich aber gestehen, bin ich auch Team Abendkasse.
Aha.
Gerade mit Kindern muss man dann halt mal gucken, kann ich überhaupt gehen oder nicht. Und es ist so eine Flut an Veranstaltungen, wo man sich dann einfach auch schauen muss, wohin geht man. Aber das muss ich auch bei mir ändern.
Ja, vielleicht liegt es ja auch an deinem Alter, könnte das sein. Was nämlich Thorsten Reitler mir auch gesagt hat, ist, dass gerade im Alterssegment Ü30, Ü40 insgesamt 30-40% weniger Leute kommen und dass aber die Jüngeren nach wie vor kommen, also die halt Bock haben, sich zu amüsieren und auszugehen, die kommen. Ich habe darüber auch mit Katrin Gruhl gesprochen, die ist Geschäftsführerin vom Werk 2 hier in Leipzig. Das ist ein soziokulturelles Zentrum im Leipziger Süden, gibt es schon seit 30 Jahren. Und dort finden natürlich auch regelmäßig Konzerte statt und da war ich auch bei ganz vielen Shows schon, wie übrigens in der Moritz-Bastei auch. Jedenfalls ist Ihre Erfahrung da ein bisschen anders.
Was wir gemerkt haben, auch so im Sommer, ist, dass wirklich alles, was im Seniorinnenalter ist, die tun sich sehr schwer. Aber auch da kommt es wirklich darauf an, was haben die für einen Background, wie viel Interesse haben die an Kultur. Das ist ja sowieso bei den Leuten extrem unterschiedlich ausgeprägt und manche brauchen das quasi wie die Luft zum Atmen. Und für manche ist es so ein Gimmick, was man halt ja mal mitnehmen kann. Und das ist aber, glaube ich, egal, ob die Leute 20 sind oder 60. Kommt wirklich eher darauf an, wie sind die erzogen oder wie gestalten sie sonst auch ihr Leben und welchen Teil spielt Kultur dabei.
Also sowohl Thorsten Reitler als auch Katrin Gruhl stellen aber fest, dass es beim Publikum immer noch eine große Unsicherheit gibt.
Also ich glaube, diese Normalität, die wir vorher hatten, an die wir so gewöhnt waren, die gibt es einfach nicht mehr. Die Besucherinnen sind noch nicht so weit, als dass die schon wieder gucken, was geht denn jetzt und das schon wieder wahrnehmen, dass diese Branche tatsächlich ja schon wieder voll am Arbeiten ist. Und das ist dann so ein Rattenschwanz, der sich hinten ranzieht. Ne? Es werden die Konzerte nicht voll, dann hast du das Geld nicht, um externe Hilfskräfte oder Fachleute einzukaufen, im Technikbereich oder sonst wie. Und dann ist das so eine Spirale, die sich irgendwie immer gegenseitig bedingt. Ne? Und ich glaube, da müssen wir den Leuten einfach nochmal vermitteln, dass man aktuell auch sicher Veranstaltungen besuchen kann. Jeder darf ja Maske tragen, wie er möchte, jedenfalls bei uns im Haus, ne, und kann sich selber auch schützen und kann trotzdem ein Kulturerlebnis mitnehmen. Ich glaube, das ist auch wichtig fürs eigene Wohlbefinden.
Wichtig fürs eigene Wohlbefinden, auf jeden Fall, dem kann ich nur zustimmen. Ich persönlich gehe zurzeit sogar eher auf mehr Konzerte als vor Corona, weil ich es auch nicht mehr als so selbstverständlich wahrnehme. Denn wie wir ja wissen, nach 2 Jahren, das kann auch ganz schnell wieder unmöglich gemacht werden. Womit wir bei der Frage sind, welche Rolle sollte Politik spielen? Und Thorsten Reitler äußert sich dazu durchaus positiv.
Was wir merken ist, dass Förderung in Krisenzeiten, wie wir das jetzt hatten in den letzten 2 Jahren, enorm wichtig ist. Dass praktisch keine Spielstätte schließen musste in den letzten 2 Jahren, kommt nur daher, dass es einfach eine sehr unbürokratische und auch sehr effiziente Hilfe seitens des Bundes oder des Landes gab, hauptsächlich des Bundes. Und dass überhaupt die Musikbranche jetzt mal in dem Segment eher alternativ, eher so, ich sag jetzt mal mittelständisch, vorsichtig, dass die nicht komplett weggebrochen ist. Das gilt eigentlich für die gesamte Kulturszene, nicht nur für die Musik, auch für freischaffende Theater und andere Kulturschaffende. Wir hätten mit Sicherheit 50% der Aktiven nicht überlebt, wenn es nicht diese Förderung gegeben hätte. Und insofern ist es natürlich super wichtig, dass es auch diese Lobbyarbeit gibt, beziehungsweise diesen Dialog mit der Politik, dass der gesucht wird, dass der gepflegt wird, dass man im Gespräch bleibt, dass die einfach überhaupt erstmal wissen, worum es geht und was da dranhängt. Dass es eben nicht nur darum geht, dass die Leute abends hingehen wollen, um da sich zu betrinken, sondern dass da hängt Arbeitsplätze dran, da hängt Infrastruktur dran. Da hängt eben dran, ob Städte lebendig sind, ob Menschen da gerne leben.
Lebensqualität ist also ein ganz wichtiges Stichwort, was Thorsten Reitler von der Moritz-Bastei hier gibt. Und ich muss gestehen, im Gegensatz zu ihm bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher, ob das bei der Politik schon so richtig angekommen ist, wie groß und wie wichtig dieser Wirtschaftszweig Kultur- und Musikbusiness überhaupt ist und wie er funktioniert. Gerade auch mit Blick auf den kommenden Herbst und Winter und das neue Infektionsschutzgesetz. Katrin Gruhl vom Werk 2 jedenfalls hat, was die nächsten Monate betrifft, eine sehr konkrete Forderung.
Also im Moment würde ich mir wünschen, dass es irgendwie effektive Teststrategien gibt in Form von PCR oder irgendwas, was man ohne medizinisches oder Laborpersonal quasi vor Ort umsetzen kann. Quasi von mir aus auch in Gemeinschaft mit anderen Kulturhäusern in einer Stadt, dass man so Testzentren hat, dass die Leute wenigstens getestet an einer Stelle und kostenfrei getestet oder für einen sehr geringen Preis, dann die Möglichkeit haben, an Veranstaltungen teilzunehmen.
Eine pragmatische Forderung von Katrin Gruhl, Geschäftsführerin vom Werk 2 in Leipzig, die hoffentlich umgesetzt wird. Fördermittel dafür gibt es ja schon. Die SAB hat jetzt das Corona-Kulturerhalt-Programm auf den Weg gegeben, wo genau um solche Themen es geht. Aber wenn wir in die Zukunft schauen, muss auch in der Förderstruktur trotzdem noch was passieren. Wir haben jetzt Neustadt Kultur 2 gehabt, wir haben immens viel Gelder bekommen in die Kultur, ob die ausreichen oder nicht, sei mal dahingestellt. Es fehlt aber so ein Übergang dann in die Normalität. Also irgendwann wird nicht so viel Geld zur Verfügung sein. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie mit einem ganz krass abgekappt wird und dann zum Schluss ja die normalen Fördermittel nur noch zur Verfügung stehen, weil das wird nicht funktionieren. Zudem muss noch ein Umdenken bei den Playern in dem Musikbusiness stattfinden. Was ich jetzt beobachte, hohe Fördertöpfe, und dadurch steigen alle möglichen Gagen von den Freiberuflichen, sei es von den Technikern bis hin zu Bands. Das wird auch nicht auf Dauer haltbar sein, weil die Bereitschaft, höhere Ticketpreise zu zahlen, beim Publikum aus meiner Sicht nicht vorhanden ist und eher die Preise wieder runtergehen müssen beim Ticket. Und dann ist es nicht mehr finanziell machbar, außer man ist ein riesengroßes Festival, wie die Leuchtturmprojekte halt sind.
Aber jetzt kommen wir noch zu ein paar positiven Dingen, nämlich neuen spannenden Veröffentlichungen aus Sachsen. Philipp, du fängst an.
Ja, wir hatten in der ersten Folge bereits zum Thema Solo versus Kollektiv mit diesem Künstler gesprochen. Wer die Folge schon gehört hat, kann es sich vielleicht vorstellen, es geht um Sormentis. Am 29.07. brachte er sein Debütalbum 180 Grad beim Berliner Label Sprengstoff raus. Das Album ist ganz im klassischen Sinne des Raps eine Ansage. Er rappt gegen die sexistische Rap-Szene, eine von Vorurteilen und merkwürdigen Idealen geprägte Gesellschaft, sowie gegen die Horsts, Alices und Beatrixes dieser Welt. Auf 12 Tracks macht der Leipziger Rapper und Produzent kaputt, was ihn kaputt macht. In unserem Beitrag aus unserer Folge Nummer 1 erzählt er uns, dass er seine Beats selber basteln musste, da er keinen Produzenten oder Produzentin finden konnte, der die mit ihm zusammenarbeitet. Das Ergebnis 180 Grad präsentiert einen Leipziger Künstler mit fetten Beats und feinstem Rap. Wie zum Beispiel in der aktuellen Single 666, dessen Video erst vor kurzem am 26.08. veröffentlicht wurde.
Angelogen, dir vom Paradies erzählt. Egal wie sehr du betest, du bekommst es nie zu sehen. Sie sagen, Leben kann die Hölle sein. Doch in der Hölle gibt es kleine Kläste, kein keine Klöllchen für. Falsch parken, kein Kinderheim, kein Ordnungsamt. Nur Liebe für alles, Sex, Treffen im Morgenland. Es sind Vibratoren, Dildos, Nippelklemmen, Harness, Analplug. BDSM, Federn, Peitschen, Knebel, Seile, Wachs, Kerzen. Im Himmel würde ich vor Langeweile fast sterben. Ihr wollt mich verdrängen, ich bleibe standhaft wie mein Strap-on und bringe eure Normen das Armageddon. Bevor ihr das Paradies seht, geht euer Sack zu. Eine Sexparty, ich sag zu. Ich beite St. Martins Move und zerschneide meine Sue. Der Tod ist nur ein Ticket in den ewigen Dark Room. Ah, der Tod ist nur ein Ticket in den Dark Room. Ich hab keinen Bock auf euch, ich lebe in der Unterwelt. Eure Ordnung umgestellt. Sex, Sex, Sex. Ihr kann nicht Feuer spucken, Pornos mit dem Teufel gucken.
Das war Sormentis mit seiner aktuellen Single 666. Über die nächste Vorstellung freue ich mich auch so sehr, da sie aus dem ländlichen Raum kommt.
Hurra!
Yay! Wenn ich mich recht entsinne, ist das jetzt auch schon die zweite. Wir hatten mal welche aus Freital.
Zumindest Teil der Band waren, genau.
Genau, und ich freue mich sehr, dass Thea Klar unserem Aufruf gefolgt ist und ihre Musik uns geschickt hat. Sie ist ein Teil des Kollektives Kuntergrund aus der Provinz nördlich von Leipzig. 2020 veröffentlichte sie ihre erste EP. Dieser folgt jetzt im Oktober die zweite mit dem Namen Willkommen im Wartezimmer zu meiner Therapie. Die gleichnamige Single-Auskopplung wurde in Theas Kollektiv Villa Kuntergrund arrangiert und recorded. Musikalisch sprechen neben den Songwriter-Pop gefärbten Strophen immer wieder Post-Rock-Elemente im Chorus hervor. Verzerrte Gitarren sowie ein rockiger Drum-Sound haben hier ebenso Platz wie glasklarer, mehrstimmiger Gesang und sanfte Töne am Piano. Willkommen im Wartezimmer zu meiner Therapie ist eine Hymne ans Weitermachen, an den Glauben, dass sich der Plot noch dreht, eine Verneigung vor den Menschen unserer Zeit, die sich auf die Straße stellen und sich positionieren gegen Schwurbelei und Menschenhass wie Rassismus oder Sexismus.
So viel Bänder, so viel Jein. Ich selbst fessel meine eigenen Hände. Hier nimm das Seil zurück, es ist eigentlich deins. Es ist eigentlich deins. So viel Worte, so hohl und so einfach. Und ich schau dem Schatten über mein Bett beim Schweben zu. So viele unangebrachte Parolen wie ein Yes-But auf ein MeToo. Willkommen im Wartezimmer. We'll be right back.
Willkommen im Wartezimmer zu meiner Therapie ist die aktuelle Single von Thea Klar. Rausgekommen am 3.9. auf dem österreichischen Indie-Label Unser aller Eins. Vom ländlichen Raum geht es weiter in die Landeshauptstadt, genau genommen in das Szeneviertel Neustadt. Die Jungs, um die es hier geht, haben es sich leicht gemacht und die Postleitzahl ihres Viertels gewählt, 01099. Gustav, Paul und Zachi sind der Kern des Rap-Kollektivs, welches mittlerweile auf keinem der großen deutschsprachigen Festival-Line-Ups fehlt. Was alle von mir heute vorgestellten Künstlerinnen vereint, ist die klare Abneigung gegen Sexismus. So auch bei 01099, einer ihrer Hauptregeln beim Texten. Keine sexistischen Texte. Was die drei Jungs so sympathisch macht, es wirkt noch alles sehr geerdet. Die Songs werden mit der Unterstützung von Groove Attack unter dem Label 01099 selbst veröffentlicht. Die Musikvideos werden noch mit den alten Kumpels vor und hinter der Kamera in Eigenregie gedreht. Und wer den Jungs mal bei einem Instagram Live zugeschaut hat, merkt, dass hier nicht alles glatt gebügelt oder durchstrukturiert ist. Dies gibt das Gefühl der Nahbarkeit trotz des großen Erfolgs von mit knapp 2,7 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify. Das aktuelle Album Altbau veröffentlicht 01099 am 25.03. Die gleichnamige Single hat am 4.06. Musikvideo-Release gehabt. Produziert wurde der Song von Barré. Nach der Single haben sie mit Crow und Lea zusammengearbeitet, also ganz schön was los bei den Jungs. Gefeatured werden bei Altbau Gustav und Paul vom Kollektiv. Wir hören mal rein in Altbau von 01099.
Die Zeit schlecht auf der Fensterbank. Ich guck aus meinem Altbau und denk an nicht. Du sagst, du willst beim Paravan sein. Also komm, ich nehm dich heute mit. Wäsche trocknet im Innenhof. Auf dem Rennrad durchs Viertel mit Tempo. Das Leben ist gut und nicht sinnlos. Ein Kassensterni bei Netto. Durch die Nacht mit der S-Bahn. Und aus heute wird gestern. Ja, vielleicht wirst du recht haben, doch ich kann's nicht mehr ändern. Und durch die Wand hört man noch Lärm bis früh um 8. Wir tanzen dicht auf dem Parkett rein in die Nacht. Und die Zeit schleicht auf der Fensterbank. Ich guck aus meinem Altbau und denk an nichts. Du sagst, du wirst beim Paravan sein. Also komm, ich nimm dich heute.
Das war Altbau vom Dresdner Rap-Kollektiv 01099. Anke, das waren meine drei Veröffentlichungstipps. Du hast auch drei mitgebracht, unter anderem Hotel Rimini?
Genau, meine neue Lieblingsband aus Leipzig, könnte man sagen. Also, es ist auf jeden Fall ein Kandidat dafür. Die sechs Mitglieder von Hotel Rimini haben sich im Herbst 2020 zusammengefunden und arbeiten seitdem an deutschsprachiger Musik, so zwischen Isolation Berlin, Hildegard Knef und Rio Reiser. Und neben den üblichen Instrumenten wie Gitarre und Schlagzeug gibt es auch Cello, Violine oder Glockenspiel. Und auch die prägnante Stimme von Julius Forster und dessen Songtexte spielen eine wichtige Rolle. Es geht zum Beispiel um vergossene Krokodilstränen städtischer Wohlstandsproblematiker, den verklärten Blick auf das Vergangene oder den öffentlichen Nahverkehr als Fluchtfahrzeug vor der eigenen Unzulänglichkeit. Im August ist ihre erste EP erschienen, die heißt »Die Zeit schlägt mich tot, aber ich schlag zurück«. Und darauf ist unter anderem der schöne Song »Hapag und Lloyd«.
Hapag und Lloyd sucht ein Zuhause. Die Straßen sind weit und die Aussichten nicht allzu gut. Wenn der Tag an dir nagt und dich fragt, ob du gehst oder bleibst. Ein Bekannter im Park von früher dich fragt, was du treibst. Deine Freunde kriegen Kinder, kaufen teures Mobiliar. Du kriegst Anfragen auf Tinder. Verschwendest noch ein Jahr und deine Freunde bauen Häuser. Du hast sie letztens besucht. Deine Wohnung wird zu teuer. Du gehst auf WG gesucht. Ein Container von Hapag und Lloyd
such dein Zuhause.
Hapag und Lloyd von der Leipziger Band Hotel Rimini, die haben gerade das, ich glaube, ihre erste Tour überhaupt beendet und im Oktober geht's weiter, da spielen sie noch ein paar mehr Konzerte. Geht dahin. Ich empfehle es euch stark, denn dann könnt ihr irgendwann sagen, ich habe sie schon gesehen, als sie noch niemand kannte.
Und kauft Tickets im Vorverkauf.
Genau. Weiter geht's mit, also ich glaube, ich bleibe dieses Mal mal wieder in Leipzig, was meine Empfehlung betrifft. Das tut mir leid. Nein, es tut mir nicht leid, aber es ist, da gibt's einfach immer wieder spannendes Zeug. Zum Beispiel Playa Playa und die beschreiben ihre Musik selber als Funky Music for a Mad World. Und an anderer Stelle wurden sie als die Reutnitzer Version der Beach Boys bezeichnet. Reutnitz ist ein Stadtteil von Leipzig. Drei Menschen spielen mit bei Playa Playa und die mischen so Funk, Hip-Hop und Psychedelic. Und viel mehr habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht zur Band gefunden. Aber Playa Playa, Strand, ist auf jeden Fall eine gute Assoziation. Im Juni ist ihre erste EP erschienen, die trägt den Titel Blue Dream. Und wir hören rein in das Stück Stolen Paradise. Ja, Freundinnen und Freunde von Quang Binh werden sich an diesen Sounds erfreuen, denke ich. Playa Playa waren das mit dem Song Stolen Paradise. Meine dritte Empfehlung für heute ist das Duo MAW, also schreibt sich M-A-W, und das besteht aus Theresa Elflein und Matteo Maran. Zusammen machen sie so arty, düster, bombastischen Elektropop mit sehr dichten Arrangements und vertrackten Rhythmen. Und dazu kommt noch Theresas Gesang, der eindringlich, aber auch gleichzeitig zerbrechlich klingt. Im März ist ihre EP Ghost in the Building erschienen und daraus jetzt das Titelstück. Das Duo MAW hier mit dem Stück Ghost in the Building aus ihrer gleichnamigen EP.
Ja, wir kommen wieder zu den Veranstaltungen.
Es gibt sie.
Genau, sie gehen noch weiter und wir hatten es letzte Mal schon erwähnt. Die Musikmeile in Chemnitz findet jetzt am Wochenende statt. Also der Podcast kommt ja am 8.9. raus. Also am 9.9. und 10.9. Eintritt frei, ganz viele lokale Bands aus Chemnitz und Umland. Und an das Event angeknüpft findet im Weltecho am 9.9. ein Treffen der Chemnitzer Musikszene statt. In Dresden am 17.9. das berühmt-berüchtigte Dresdner Traum-Bass-Festival, nicht zu verwechseln mit der Musikrichtung, sondern hier geht es rund um Schlagzeug und Bass. 4 Bühnen, 20 Programmpunkte, auch dort kann ich nur empfehlen, geht hin, schaut es an und genießt Kultur.
Das war's mal wieder mit dem Popcast. Vielen Dank fürs Zuhören. In ungefähr einem Monat gibt's schon die nächste Folge und da wollen wir uns dann ein bisschen mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Kulturszene, Neustart, Nachhaltigkeit beschäftigen.
Genau, und um diesen Podcast umsetzen zu können, möchten wir unseren Partnerinnen Kreatives Sachsen, Sennheiser und Musikhaus Korn sowie unseren Förderern der Kulturgemeinschaft Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und der GVL danken, weil ohne Unterstützung wäre das alles hier nicht möglich. Und nicht vergessen, wenn ihr sächsische Musik macht, hört oder einen Veranstaltungstipp für uns habt, sagt uns gerne Bescheid und schreibt uns unter podcast@konsumgutost.de. Natürlich könnt ihr uns unter der gleichen Adresse auch eure Kritik, Anregungen und euer Feedback senden. Wir sagen hiermit Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.